Verkehr, sondern reagieren nach ihm.
Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf.
Dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet.
Wir wollen reden über Utopien, über deren Erfüllung und deren Verlust. Der Wendefokus.
Also ich bin zur erweiterten Oberschule gegangen und ich wollte ursprünglich Medizin studieren. Und dann wollte ich aber Nobelpreisträger für Medizin werden. Und es werden immer nur die Biochemiker und es war auch noch ein bisschen schwieriger, da anzukommen. Und deswegen habe ich Biochemie studiert. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das nicht so ganz mein Ding ist. Nicht wegen, sagen wir, der Probleme, Schwierigkeiten oder sonst was, sondern mir wurde klar, dass ich eigentlich viel lieber mit Menschen zu tun habe. Und es war nicht ganz einfach, aus einer, wie schon gesagt, vorgelegten Biografie beziehungsweise begonnenen Biografie nochmal auszuscheren. Ich hatte dann auch eine riesen Chance, da wurde jemand gesucht, der sozusagen die Leitung des Studentenclubs Turm übernehmen sollte. Und ich war dann, eine Art Bauleiter und habe mir die ganzen Organisationsstrukturen ausgedacht. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich der, dass ich 4-5 Jahre Clubleiter bleibe vom Turm. Aber mich hat dann eine Herzmuskelentzündung dann irgendwie hingelegt. Aber ich wollte die 4-5 Jahre nutzen und da ich nun nicht Biochemiker werden wollte und da habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich noch Philosophie studieren könnte. Das hing mit meiner chronischen Faulheit zusammen, weil ich sehr geschichtsinteressiert bin und ich sagte mir, wenn ich das sozusagen Philosophie, Geschichte und so weiter etwas auch gezwungen bin, weil es auf den Abschluss zugeht, dies zu betreiben, das würde recht förderlich sein. Ich habe dann nochmal unterbrochen, ich war dann noch an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg und dadurch sind dann diese relativ lange Zeit raus geworden. Aber da war ich dann längst freiberuflich, mit 25 war ich dann freiberuflich und aus verschiedenen Gründen habe ich dann aber auch noch nebenbei als Rettungssanitäter bei der schnellmedizinischen Hilfe gearbeitet. So, das ist so ungefähr der Hintergrund.
Nicht gerade der gerade Weg, der einem im Grunde genommen mit Eintritt in die erweiterte Oberschule ja so vorgelegt war. Ne? Ich kann mich erinnern, ich bin 1989 an die Penne gekommen und hatte mich beworben als Lehrer für Deutsch und Englisch. So, das war eins meiner Berufsziele und eigentlich mit der Annahme, wenn ich jetzt nicht selbst auf den Trichter gekommen wäre, das zu ändern, dann wäre das so geworden wahrscheinlich, wäre ich irgendwann in vielleicht Schwedt Deutsch- und Englischlehrer gewesen, weil das einmal so planmäßig durchgestylt war. Das klang gerade so, wie das ergab sich so und dann habe ich das entschieden. Wie frei waren Sie denn so in genau dieser Wahl, zu sagen, okay, das mit Biochemie, das wird nichts. Ich erfinde den Turm mit und dann studiere ich noch was anderes und gucke mal, wie kompliziert oder wie einfach war das für Sie?
Ja, das war insofern einfach, als dass ich ja immer noch das Schreiben im Hintergrund hatte. Also das war sozusagen der kleine Perlenfaden, auf den sich die ganzen Perlen aufgefädelt haben. Denn ich hatte schon mit 14, 15 angefangen. Damals begann man seine Karriere als Schriftsteller in den Zirkelschreibenden Arbeiter. Und ich war im Zirkelschreibenden Arbeiter Buna. Und der wurde von Dr. Friedrich Döppe, einen ganz interessanten Mann, geleitet, der gleichzeitig die Arbeitsgemeinschaft junger Autoren bei den Schriftstellern Verband leitete. Und ich habe mit 18 Jahren mein erstes Buch geschrieben und das war dann ein sehr erfolgreiches Buch. Das wurde mit Fortsetzung 350.000 Mal verkauft. Also das hat mich die halbe DDR-Zeit ernährt. Und ich hatte ja immer noch diesen Hintergrund. Ja, also und hinzu meine Fähigkeit, sehr flexibel zu sein, wie schon gesagt. Also ich merkte, dass ich eigentlich doch lieber Medizin hätte studieren sollen, hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, mit 3 Hochschulabschlüssen mich sozusagen unter die Arbeiterklasse zu mischen und Krankentransporteur zu werden und nochmal Rettungswagen zu fahren. Ja, also das ist für mich immer kein Problem. Also das ist wahrscheinlich sozusagen eine Veranlagung, die mir manches im Leben etwas leichter gemacht hat.
Ne? Mhm. Und andersrum, also sozusagen von Seiten derjenigen, die Ihnen den Job oder eben auch nicht die Möglichkeiten eingeräumt haben, war das sozusagen von Staatsseite oder keine Ahnung, ein Problem, dass sie da so sehr flexibel und nicht gerade dem Plan erfüllend unterwegs waren? Denn es hätte ja sein können, Sie als Biochemiker waren längst eingeplant für die Idee XY. Da wird Herr Potthoff später arbeiten.
Ja, also natürlich war ich eingeplant. Ich sollte über die Kartoffelfäule nachdenken. Das war mir ein bisschen zu weit draußen auf dem Acker. Und das war eben dann diese Geschichte, da gab es ja einfach Mechanismen. Es gab sozusagen die sogenannte Absolventenlenkung. Und als ich dann Clubleiter von Turm wurde, da war ich schlicht und einfach aus der raus. Ja, und wenn man dann einmal draußen war, dann war das alles nicht so problematisch. Ne? Und nach dieser Erkrankung und dann auch einigen Problemen, weil ich dann irgendwie nicht mehr die große Lust hatte, innerhalb der FDJ dann nur noch weiter Karriere zu machen, und es dann ein bisschen Ärger gab, da bin ich einfach schlicht und einfach freiberuflich geworden. Ja, der Schriftstellerverband hat damals sozusagen für mich gebürgt. Und damit bekam ich meine Steuernummer und war vogelfrei. Ja, also vogelfrei in Anführungsstrichen. Ne? Mhm.
Wie sahen Ihre Clubleiter bzw. die Tätigkeit im Turm aus? Sie haben es gerade angedeutet, das war ja organisiert, das hieß anders als der Club heute erscheint, der Turm. Mhm. Ist das ja nicht nur ein Veranstalter für Disco, Kneipe und Konzerte oder sowas gewesen? Es war ja anders aufgehoben in dem Studierendenwerk, Studentenwerkkreis.
Naja, das war, das Ganze nannte sich ja FDJ Studentenclub der Martin-Luther-Universität. Und ja, also meine Tätigkeit bestand erstmal darin, die Arbeit mit zu organisieren. Also wir haben da binnen 9 Monaten, also das ist vor DDR-Zeiten unglaublich, wir haben binnen 9 Monaten den Turm gebaut. Was heißt gebaut? Das war ja der Bunker vom Gauleiter Halle Merseburg, also der Schutzbunker und entsprechend bombensicher und so weiter. Und das war aber alles drin zubetoniert, also die ganzen Kanonennischen und so weiter und so fort. Das musste alles erst herausgesprengt werden und schlicht und einfach, der Job war der, in 9 Monaten, ich glaube halt 4.500 Studenten sind da durchgetobt, aber freiwillig, ja, also das war nicht so, dass man die da hinprügeln musste, sondern das war eben, sag mal, der psychologische Vorteil im Gegensatz zur Moritz-Bastei in Leipzig, dass es einfach absehbar war, dass das Ding fertig wird und dass man vielleicht sogar noch zu seiner eigenen Studienzeit dorthin gehen kann, und wenn man eine bestimmte Zahl von Stunden geleistet hat, dann bekam man den sogenannten Erbauerausweis und hatte damit immer freien Zutritt, und das war natürlich schon etwas ganz Schickes, ja, denn ich meine, wenn man sich die damalige Kneipenlandschaft so anschaut oder dran zurückdenkt, da war natürlich der Turm Erlebniskneipe sondergleichen, ja, aber es war natürlich so, dass das der Anspruch war natürlich höher. Jeder Tag hatte einen bestimmten Charakter. Montag war der sogenannte Erbauertag. Da konnten bevorzugt die rein, die eben mit aufgebaut haben und sich treffen. Man kannte sich ja. Und Dienstag war für Vorträge und Ähnliches reserviert. Mittwochs war Disco. Donnerstag, ich weiß es nicht mehr. Also Sonnabend war dann zumindest Tanz.
Wie würden Sie Ihre, also über diese sehr, aus meiner Sicht, so wie sich das angehört hat, sehr, sehr freigeistige Haltung und Entscheidungsfreiheit, die Sie sich genommen haben, dies und das zu tun, beziehungsweise an den Stellen zu sagen, nö, jetzt, das reicht mir jetzt eigentlich auch, ich würde ganz gerne anders. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu der DDR und also im Sinne Ihrer Organisation und der Leitung, der Sie begegnet sind, beschreiben?
Ja, das hat natürlich, sagen wir mal, auch in diesen Jahren mehrfach gewechselt. Ja, also sagen wir mal, in dieser Turmbauzeit, das war sicherlich die Zeit, wo ich am meisten, dem Staate zugewandt war, sagen wir es mal so, weil ich wirklich den Eindruck hatte, dass ich etwas tun kann. Ja, also ich konnte tatsächlich kreativ sein, etwas schaffen, was vielen Leuten nützt. Ich meine, später habe ich dann auch drüber nachgedacht, dass das überhaupt klappen konnte. Das war im Grunde genommen ein einziges großes Spielchen, denn die Motivation war natürlich wirklich unterschiedlich. Ja, also und ich kam mir da manchmal wie so ein Dolmetscher vor, meinetwegen bei der FDJ hier gleich um die Ecke, da wurde sozusagen das Ideal eines Turmes, auf dem die blaue Fahne weht und so weiter und so fort und alle möglichst mit FDJ-Hemd zum Tanzen gehen oder so heraufbeschworen, während man unten im Turm, also die Aktivisten, sagen wir mal, von tollen Fäden träumten, wo alles dann auf Matratzen endet. Also ich übertreibe jetzt etwas. Und aber alle mussten ja bei der Stange bleiben. Ja, also ohne die Uni und sagen wir mal, die da sozusagen die Vertretung nahm, ging es nicht. Aber es ging auch nicht ohne die tatsächliche Initiative, die ich sozusagen, die Leute, die ich aus dem Café Fritze und Klosterbräu, wie die Kneipen damals alle hießen, rausgeholt habe. Also man musste zwischen beiden vermitteln und möglichst versuchen, ja, streckenweise auch ein bisschen täuschen, wenn man so will, dass ich sozusagen die Forderung der einen, bis ich bei der anderen Truppe war, übersetzt hatte in ein, sagen wir mal, harmloseres Deutsch und in der anderen Richtung genauso, damit die noch miteinander konnten. Aber im Grunde genommen waren alle aufeinander angewiesen und ich hatte schon das Gefühl, dass da die Welle nochmal zurückschlägt und das war dann auch so. Also dem Moment, wo das Ding fertig war, da gingen natürlich schon ein paar Repressalien los gegenüber den Leuten, die, sagen wir mal, durch den Bau, dort in dem Bau stark geworden waren und nicht unbedingt nun sehr staatsnah waren, aber Gott sei Dank war ich in diese ganze Geschichte nicht mehr eingebunden, denn ich hatte mich, wie gesagt, bei dieser ganzen Geschichte total überarbeitet und war dann 6 Wochen im Krankenhaus mit meiner Herzmuskelentzündung. Und als ich zurückkam, da war ich noch ein Vierteljahr dabei und dann bekam man mit mir Probleme und so weiter und so fort. Und da bin ich dann eben freiberuflich geworden, habe mich zurückgezogen. Aber das Philosophiestudium ging weiter, denn es war ja Fernstudium und es war ja nun wurscht, in welchen sozialen Status ich war, ob freiberuflich oder Clubleiter.
Ja, und wie hat sich das dann entwickelt? Sie haben dann ja als Schriftsteller gearbeitet und sind Rettungssanitäter geworden, später sogar noch. Wie haben Sie sozusagen bis 1989, dann in den 80er Jahren, wie hat sich das Verhältnis zum Staat DDR entwickelt?
Naja, für mich war das insofern etwas kompliziert. Ich hatte mal eine kurze Einlassung mit der Staatssicherheit. Das hing damit zusammen, ich hatte einen väterlichen Freund, den ich wirklich emotional als Vater für mich akzeptierte. Das war der Dr. Friedrich Deppe. Und der wurde von allen Seiten angeschossen. Ja, der sollte abgesetzt werden, der sollte eine andere Form der Findung von Talenten gebracht werden. Aber der hatte wirklich einen DDR-weiten Ruf. Also da kamen also junge Autoren aus der ganzen DDR. Und er wurde selbst immer kranker und so weiter und so fort. Und irgendwann haben sich die Kameraden dann mal an mich gewandt und haben gesagt, also pass mal auf, wir hören immer so viel Schlimmes über Döppel, du kennst ihn doch auch, kannst du nicht mal das ein bisschen relativieren? Und da habe ich mich dann eine kurze Einlassung da gehabt und habe aber keinen einzigen Bericht oder sonst was geschrieben, habe ganz schnell gemerkt, Gott sei Dank, ganz schnell gemerkt, dass es völlig sinnlos ist, was ich sage. Ja, also es wird immer irgendwo gegen was anderes wahrscheinlich irgendwo ausgeworfen und darauf habe ich keinen Einfluss mehr. Es änderte sich ja auch nichts gegenüber dem Döppe und ich wusste auch nicht, wie ich aus der Geschichte rauskommen sollte. Ja, es gab damals ja kein Merkblatt für Leute, die aus so einer Geschichte wieder rauskommen wollen. Und da habe ich mir gesagt, das Beste wird sein, du beschließt alle deine Kontakte zu den Schriftstellern. Also insofern war das schon eine böse Zeit, also wo natürlich, sag mal, emotional sich einiges änderte. Und das war einer der Gründe, weshalb ich zur schnellmedizinischen Hilfe gegangen bin. Ich habe in der Zeit alle Kontakte zu den Schriftstellern gekappt, in der Hoffnung, man hat kein Interesse mehr an mir. Und das war auch so. Ja, und das flackerte nochmal ganz kurz auf und dann habe ich mich sozusagen, wie heißt das, selbst nicht entmannt, sondern ich habe also diese Dekonspiration, ja, ich habe so eine Dekonspiration und ja, und auch das Bösartige war dann, und das war, machte die 80er Jahre natürlich auch nicht einfacher, ich wurde selbst zum operativen Vorgang, weil ich nämlich alle Autoren, von denen ich meinte, und da gab es ja viele, die was mit der Staatssicherheit zu tun hatten, darauf aufmerksam gemacht habe, wie ich es geschafft habe, rauszukommen. Und da wurde ich zum dekonspirativen Vorgang und ziemlich übler Natur, weil ich sozusagen Begründung war, ich würde durch die Lande ziehen, um informelle Mitarbeiter zu enttarnen. Und da ging dann nichts mehr. Ja. Also ich kriegte kein Manuskript mehr unter. Also ich hing ein paar Jahre so absolut in luftleeren Raum. Und das war in jeder Beziehung schwer. Und dann irgendwann, das weiß ich dann aus den Akten, haben sie es dann irgendwann aufgegeben und haben gesagt, okay, also da findet sich nichts weiter. Und aber Ende der 80er Jahre, das weiß ich eben auch nur aus den Akten, da sollte ich wieder operativer Vorgang werden, denn ich hatte ausgerechnet jener IM, die größte, bedeutendste, was ich damals natürlich nicht wusste, hier im Bezirk war, hatte ich erzählt, dass ich einen Roman plane, bei dem ich das Thema Staatssicherheit nicht auslassen würde. Aber dann kam die Wende und damit hatte sich das Thema erledigt, dass ich nochmal operativer Vorgang werden konnte.
Da blitzen bei mir gleich zwei Fragen auf. Zum einen würde mich mal interessieren, wie das angekommen ist. Also wie haben diejenigen, denen gegenüber Sie sich offenbart haben, als jemand, der angesprochen worden ist und für die Staatssicherheit arbeiten sollte, reagiert?
Ja, meine Dekonspiration war sehr speziell. Die war insofern speziell, mir ging es unheimlich schlecht Anfang der 80er Jahre, also finanziell, jeglicher Beziehung, familiär, wohnungsmäßig und so weiter und so fort. Und da hatte mein Kollege Erik Neutsch irgendwann mal die Nase voll und sagte, also pass auf, ich verschaff dir einen Termin beim ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung, natürlich, der hat mich nicht empfangen, sondern sein persönlicher. Und da bekam ich einen Termin und der dachte nun wahrscheinlich, ich möchte einen Schalker oder eine Weltreise oder ein schickes Haus am Heiterrand. Aber ich hatte mir vorneweg schwer Gedanken gemacht. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ja, ich würde schon sagen, bis dahin fast suizidgefährdet. Und ich habe mir dann in der Nacht vorneweg gesagt, das ist die Chance. Und da habe ich einfach gesagt, also ich, all diese Dinge interessieren mich nicht. Ich will nur eins, ich weiß nicht, wie ich so und so ist die Sache, ich will da raus. So, und dann wurde ich 3 Tage dann irgendwie beobachtet und dann 3. Tag dann in irgendeine konspirative Wohnung oder sowas, in der ich vorneweg nie war, geladen. Und ja, und da sagte man mir, dass ich raus bin. Ja. So, auch wie schon gesagt, das war erstmal ein erfreulicher Fakt, aber der Haken war eben nur, dass ich nun schon wieder irgendwie anfing, eben mit dieser Geschichte, dass ich andere Autoren angesprochen, die natürlich prompt das meldeten, ja, und dann kam eben der große Hammer.
Mhm.
Ja.
Das wäre meine zweite Frage gewesen, woher wussten Sie oder wie konnte man wissen, wer, hießen ja IM, inoffizielle Mitarbeiter, woher wussten Sie, wer quasi in Ihrem Kollegenkreis der Schriftstellerinnen, Schriftsteller da engagiert war?
Man ahnte es an bestimmten Dingen, also sagen wir mal, man konnte ja beispielsweise abschätzen, wie viel jemand ungefähr verdient und trotzdem war dann meinetwegen in der Lage, in der Kneipe die ganze Runde frei zu halten. Also sagen wir mal, das war diese Ecke. Und dann die obere Ecke, das war, also sagen wir mal, die in Anführungsstrichen bedeutenden und namhafteren Ja, das hing mit Biografien zusammen und auch vor allen Dingen, viele waren ja auch mal irgendwann mal berufstätig gewesen. Und es gab schlicht und einfach eine bestimmte Ebene in der DDR, da hatte man sozusagen auf ganz natürliche Art und Weise Kontakte zur Staatssicherheit. Also meinetwegen in der Zeit, als ich Clubleiter war, da sind die auch zu mir gekommen, haben gesagt, also pass mal auf, du musst das irgendwie organisieren, dass wir 10 Faschingskarten bekommen, ja. Und das Schöne war, dass die immer jedes Jahr in derselben Verkleidung erschienen und jeder wusste natürlich schon, wer das ist. Und also man konnte sozusagen, man sagte sie, man hatte eine leise Ahnung. Vor allen Dingen bei den Jüngeren, ich meine bei den Älteren, das war mir relativ schiet egal, aber bei den Jüngeren, da habe ich es auch geahnt. Naja, und ich glaube halt, also in der Zeit, wo ich dann operativer Vorgang war, da waren um mich herum so circa 20 EM. Ne? Aber sagen wir, das Wichtige war eigentlich, und das war dann wirklich ein emanzipatorischer Akt, ab irgendeinem Zeitpunkt, ne, also dazu muss ich noch sagen, ich musste dann klinisch behandelt werden, also ich war dann in so einer Psychotherapie, weil, sagen wir, ich ständig Attacken, also Panikattacken hatte. Das war in der Zeit, wo es da so ziemlich rund ging. Und die hat eigentlich sich ganz gut bei mir ausgewirkt, bis dahin, dass ich mir an irgendeinem Zeitpunkt gesagt habe, ich habe jetzt keine Angst mehr und mir ist das alles scheißegal. Ich rede, was ich will, ich sage, was ich will, ich versuche mich nicht krumm zu machen und von dem an Zeitpunkt ging's, ja, also für mich subjektiv, ja. Also ich konnte, mir war das einfach wurscht und um ehrlich zu sein, das war so gründlich wahrscheinlich. Also ich habe bis heute bin ich angstfrei.
Wie hat Ihr Umfeld, Freunde, Familie diese Veränderungen wahrgenommen, beziehungsweise wie sind die damit umgegangen?
Ja, ich meine, die haben, als ich da echt krank war mit Panikattacken, da landete ich ja alle 14 Tage auf der Intensivstation. Das war natürlich schon für alle belastend, ja. Und also sagen wir mal, das Interessante war eigentlich, ich habe das ja publik gemacht, ich habe diverse Leute informiert, als ich mich dann aus dieser G Geschichte rausgelöst hatte. Ich hatte diverse Leute informiert und das hat sich unter Garantie rumgesprochen, aber da reagierte eigentlich keiner. Ja, also putzigerweise, also sagen wir mal, die vielleicht nur nicht staatsnah waren, da ging es wahrscheinlich so nach dem Motto, wir haben es ja immer geahnt, dass da irgendwas in der Luft ist und die etwas näher waren, für die war es selbstverständlich. Ja, die haben sich eher darüber gewundert, dass jemand da deswegen so einen Trappel macht. Na, und interessant war das dann eigentlich erst, und ich muss sagen, das war eine der größten Kränkungen, die ich dann mit der Wende erfahren habe. Es gab da so eine Zeit, da waren die Dinger noch nicht offen hier, die Archive noch nicht offen, ja. Und dann stürzten die Autoren sich als Erste drauf, aber die Zeit davor, also sagen wir mal, für mich war es zum Beispiel eine große Rettung, dass damals, was heißt Rettung, Blödsinn, aber wichtig für mich, damals kam doch die Liste mit den IEM raus, ja.
Zumindest hier in Halle, ne?
Ja,
Betreibt Halle haben die das
ja. Und da war ich nicht drin. Also hatte ich offensichtlich die Wahrheit, das ging ja 10 Jahre
mit.
zurück, ja. Offensichtlich hatte ich auch viele andere standen drin von den Kollegen. Aber komischerweise, bevor die Liste kam und so, da war ich plötzlich der Einzige, von dem man es wusste, und ich bekam da unheimlich Dresche, ja. Also, wie viele Jahre, 90, 80, 10 Jahre später bekam ich plötzlich Dresche und man hatte mich eigentlich zum Vorsitzenden des Schriftstellerverbandes, also ersten frei gewählten Vorsitzenden gewählt, ne? Und plötzlich ging das los, ja, wer je Kontakt hatte, darf nie wieder in eine Funktion. Und dann später stellte sich heraus, dass damals dann viele in Funktionen auch beim Schriftstellerverband wieder reinschlüpften, wo sich dann noch später herausstellt, dass sie auch heftig dabei waren. Ja. Also, alles absurd.
Ich sitze im Gespräch mit Konrad Potthoff, der ist Schriftsteller und hat hier in Halle an der Universität studiert, hat hier in Halle den Turm mitbegründet und aufgebaut, hat hier als Schriftsteller gelebt und später dann als Rettungssanitäter gearbeitet. Eine Biografie, die vor allen Dingen allerdings begleitet wurde mit der Konstante des Schreibens. Sie haben als Schriftsteller tatsächlich gearbeitet und der Rest ist nebenbei passiert. So würde ich das jetzt mal so versuchen zu beschreiben. Wir waren gerade so beim Ende der DDR in der Geschichte. Wie war der Umgang mit inoffiziellen Mitarbeitern? Wann sind die aufgeflogen? Hier in Halle gab es ja die große Enttarnung qua Zeitung quasi und dann war allen relativ klar, wer da wie mitgearbeitet hat. Allerdings gab es ja ein etwas längeres Vorspiel. Wann haben Sie denn den Eindruck gehabt, sozusagen unabhängig von Ihrer eigenen Person, dass dieses Land, dass die DDR jetzt langsam wackelig wird und anfängt, und Leute anfangen, das auch zu benennen?
Ja, also mir war das eigentlich klar ab Anfang der 80er Jahre, als dann in Polen diese ganzen Geschichten losgingen und dieses, sagen wir mal, gewaltige Weltbild des realen Sozialismus da irgendwie überall zu knacksen und zu bröckeln begann. Sagen wir mal, das war natürlich auch ein Prozess. Man darf eins nicht vergessen. Ich glaube, das wird viel zu leicht vergessen. Also ich bin im Grunde genommen als Kind mit dem Gefühl der Angst vor dem Dritten Weltkrieg aufgewachsen. Diese Angst war allgegenwärtig und ich meine, es gab ja auch einen Grund dazu, Kuba-Krise und so weiter und so fort, dass es im nächsten Moment krachen kann. Und eigentlich, sagen wir mal, dass um diese Angst für mich ein Stück, also sagen wir mal, solange der Sozialismus scheinbar stabil war, schien mir das irgendwie ein sinnvolles Gleichgewicht zu sein. Also sagen wir, das Potenzial des gegenseitig Abschreckens und letztlich keinen Krieg anfangen zu können, ohne dass alle reingezogen werden, schien mir für gewisse Zeit emotional die einzige Ebene zu sein, wie das Ganze überhaupt funktionieren kann, um dann sozusagen sein Leben unter dieser Angstglocke da doch irgendwo zu leben, ja. Und also ich denke schon am Anfang, als das meinetwegen die Krise mit der Tschechoslowakei und so weiter, der Einmarsch, sag mal, da, ich hatte da ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ambivalent insofern, als das, das resultierte aus der Angst. So nach dem Motto, wenn jetzt irgendwo hier ein Zacken rausbricht, dann funktioniert das Gleichgewicht nicht mehr. Und dann ist tatsächlich eine große Kriegsgefahr. Und sagen wir mal, wie groß, diese Kriegsangst war, das lässt sich wahrscheinlich von jüngeren Generationen auch nur schwer nachvollziehen. Denn ich bin 1950 geboren, meine Eltern sind in Dresden ausgebombt worden und waren ein Leben lang traumatisiert. In allen Familien gab es Kriegstote und der Erste Weltkrieg war auch nicht so weit weg. Ja? Also mein eigener Großvater ist in Frankreich gefallen, ja? Als junger Mann. Also zwei Weltkriege prägten sozusagen die Atmosphäre und ich kann mich entsinnen, da war ich vielleicht 5, 6 Jahre alt, da habe ich in irgendeiner Zeitung so einen komischen Holzschnitt gesehen und der hieß irgendwie nach dem Atomkrieg. Und das war alles schwarz und nur so weiß, paar Skelette und ein paar Äste und so weiter und so fort. Also diese permanente Angst, dass durch eine Störung des Gleichgewichts wieder Krieg entstehen könnte, war vorhanden. Aber Beginn der 80er Jahre war es dann so, dass die Widersprüche, also bei uns gab es ja angeblich keine antagonistischen Widersprüche, aber plötzlich fingen die sich an zu häufen. Ne? Also man kriegt es ja doch mehr oder weniger mit von diesen ganzen Firmen und Betrieben, in denen oder wenn ich mir ein paar Reifen holen wollte, da konnte ich mich anstellen, um einen Termin zu bekommen, wo ich mich einen Termin bekomme, wo ich eventuell Reifen bekomme. Also es wurde immer schwachsinniger und da saßen Leute einfach rum und ich habe ja schon ein bisschen was so über Stasi und so erzählt, ne? Ich hatte da so eine Phase, da bin ich jeden Abend unten an der Saale so gejoggt, ja, und da kam ich immer an dem ehemaligen Villa von Sindermann vorbei, wo jetzt, und das war, sag mal, das war vermutlich von der Staatssicherheit so eine Feiervilla, ja, und immer wenn ich da vorbeilief, da ist entweder es wurden Hochzeiten, und ich wusste ja auch, das wusste man ja, die heiraten dann teilweise auch untereinander und da standen immer so ein paar Herren und die guckten einen mit scharfem Blick an, ohne den Blick zu senken, wenn man selber hinblickte und alles war klar. Also, sag mal, ich bekam zunehmend das Gefühl, hier passiert was ganz Übles. Hier entsteht sozusagen auch eine Oberschicht, die auch nicht bereit sein wird, diese Privilegien, die sie bekommen hat, so einfach aufzugeben. Und das machte mir schon Angst. Ne?
Wie haben Sie das aus Ihrem Kollegien, Befreundetenkreis wahrgenommen, also denjenigen, die ja auch kreativ gearbeitet haben, Schriftsteller waren, Kulturbund war gleich um die Ecke quasi als nähere Instanz. Wie ist da dieser sich andeutende Zusammenbruch reflektiert worden?
Ja, das war wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Also das kann man wahrscheinlich überhaupt nicht so pauschal sagen. Ja. Also die meisten hatten sich ja auch diejenigen, die dann kurz nach der Wende dann sich als große Widerstandskämpfer stilisierten, die hatten sich auch in irgendeiner Form arrangiert, ja. Und mancher Kollege, der hat dann nach der Wende diese Aufmerksamkeit des Staates mit seiner Partei und all seinen Organen sehr vermisst, weil er gar nicht mehr wahrgenommen wurde, ja. Also so pauschal kann man das wirklich nicht sagen, ja. Also sagen wir mal in Künstlerkreisen, naja, okay, da war, sagen wir mal, ein leises Rumoren, aber es war nicht unbedingt so ausgeprägt wie beispielsweise in bestimmten kirchlichen Kreisen, in denen die natürlich auch ein Dach bildeten für alle möglichen Leute. Und so etwa.
War das für Sie eine Anlaufstelle an irgendeinem Punkt, die Kirche, die evangelische Kirche vornehmlich?
Nein. Also für mich war das kein Anlaufpunkt. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte mir ganz emotional eine Nische selbst geschaffen. Und das ist ja das Thema, das dann eigentlich mein ganzes Leben durchzogen hat. Ich habe in dieser Zeit, in diesen entscheidenden Jahren, zwei, drei Jahren vor der Wende, ein Buch geschrieben, das erste und letzte Buch zum Thema Sterben und Tod. Und wissen Sie, das hat die Arbeit an dem Buch, ich habe da zum Beispiel den Perra interviewt, der das Hospiz gebaut hat, oder den Richard Horn, die endlose Straße, das Denkmal auf den Gertraudenfriedhof. Also sagen wir mal, diese Thematik, die brachte natürlich eine Weite in mein Leben, wodurch bis heute eigentlich sich vieles relativiert. Ja, also ich, wenn man sich ständig mit dem Thema auseinandersetzt und Sterbende interviewt und so weiter und so fort, ja, da guckt man dann mal hoch und guckt auf das, was da links und rechts passiert. Aber das ist ein anderer Blick, als wenn man mittendrin stehen würde und das wäre mein Ding. Da war dann schon etwas anderes mein Ding.
Mhm. Ja. Ein Schrittchen weiter, also Sie sagen, die letzten drei Jahre, das klingt jetzt für mich ein bisschen so wie durch die Beschäftigung mit Ihrem Thema, haben Sie sozusagen den Fokus auf die lebendige Gesellschaft, ganz doof gesagt, so ein bisschen verrückt auf das, was Sie beschäftigt hat. Mhm. Wie ist Ihnen dann die Veränderung, die dann sozusagen heute als die Beginne der Wende vielleicht dargestellt werden? Also das Jahr 89, ein bisschen fortgeschrittener. Mhm. Flüchtlingswelle über Ungarn, über die Prager Botschaft und so weiter. Wie ist Ihnen das begegnet?
Ja, wie ist mir das begegnet? Wahrscheinlich so, wie es den meisten begegnet ist, in der Form, als dass man Nachrichten sah und hörte. Und auch, das war ja auch keine Geschichte, die so völlig aus heiterem Himmel kam. Und das war nun wieder in Künstlerkreisen oder auch in den Kreisen, in denen ich mich bewegte, sehr ausgeprägt, diese zwei Ausreisewellen. Ja, Anfang der 80er Jahre, 84, als auch meinetwegen aus der Verwandtschaft, welche rübergingen und meine damalige Frau zum Beispiel berufliche Konsequenzen da ziehen musste und auch die zweite Welle, sagen wir mal, diese ganze Geschichte mit den weißen Schnipseln an der Antenne und so weiter, dann um 88 herum, das hat man wahrgenommen. Mir hat es im Grunde genommen wehgetan, weil ich das Gefühl hatte, es sind nicht die Schlechtesten, die gehen. Und man fühlte sich zunehmend ein bisschen allein, ja, also alleingelassen auch. Und dann, als dann solche dummen, zynischen Sprüche kamen von Staatswegen, wie zum Beispiel, auf die können wir verzichten oder sowas. Also das fand ich furchtbar, ja. Und eigentlich war mir da schon klar, also das, so geht das nicht weiter. Hier passiert was. Hm. Und so ist es ja dann auch gekommen.
Hat Ausreise für Sie mal eine Rolle gespielt, wenn Sie sagen, wie gesundheitlich angegriffen Sie eigentlich das DDR-Ding dann am Ende gemacht hatte im Umgang mit Ihrer Biografie?
Nö, das hat für mich nie eine Rolle gespielt, einfach aus dem Grunde, ich brauche meinen Kiez. Ja, also. Und die Erfahrung von all jenen, wie man es dann nach der Wende mitbekommen hat, wie die teilweise auch ein Stückel drüben dann in der neuen Heimat doch irgendwo mit viel Verdrängung nur leben können, weil sie einfach es nicht wahrhaben wollen oder können, dass sie sozusagen nicht zur etablierten Teil einer Stadtbevölkerung oder einer Dorfbevölkerung gehören. Also das wollte ich mir alles nicht zumuten. Also das war von Anfang an für mich klar. Ich reise gerne in der großen, weiten Welt herum, aber sagen wir mal, für meinen Alltag brauche ich einen Kiez und dass ich abends mal um die Ecke gehen kann und in die Stammkneipe gehen. So. Hm.
Und die ersten Demonstrationen, Montagsdemonstrationen, waren ja ganz kleine und vor allen Dingen geprägt durch Leute, die aus der Kirche kamen, weil sie da auch hingegangen sind oder ohnehin in der Kirche schon vorher waren. Dieser Demonstrationsschub, der dann das Ganze, den Protest auf die Straße gebracht hat, wie haben Sie den beobachtet?
Ja, also sagen wir mal, wie habe ich den beobachtet? Da muss ich doch dazu sagen, ich habe immer etwas gegen Gleichschritt gehabt. Ich habe immer etwas dagegen gehabt, in großen Gruppen zu laufen. Ich bin als junger Pionier extra junger Sanitäter geworden, damit ich beim ersten Mal Umzug nicht drinnen laufen muss, sondern draußen laufen kann. Also ich habe große Probleme damit, also sagen wir mal, in Sprechchören zu reden oder irgend sowas. Also so ich fand das insofern, ich fand das, sagen wir mal, gerade diese Leipzig, vielleicht wäre ich da auch rausgegangen, ja, aber wenn ich sozusagen Leipziger gewesen wäre, aber so das war nicht so richtig mein Ding. Außerdem kam, sagen wir mal, ein leises Unbehagen da schon bei mir allmählich hoch, dass ich mir sagte, Leute, sagen wir mal, ich hatte genug Fantasie und habe auch wahrgenommen, wie der Start von denen, die 83 und 87 rübergegangen sind, ausgesehen hat. Ja? Und ich habe mir da die Menschen angeguckt und habe mir gesagt, verflixt nochmal, ahnt ihr wirklich, was auf euch zukommt? Ja? Oder beziehungsweise, ich habe die Ahnung, dass es da Probleme geben wird und Ja, und ich meine, ich kann das im Nachhinein sogar sehr gut aufarbeiten. Ja, ich mache jetzt Grabreden und das mache ich aus bestimmten Gründen, unter anderem den, weil ich mich ungeheuer für Biografien interessiere. Und ja, und ich habe sozusagen hunderte, ich habe circa 2500 bis 3000 Grabreden gehalten. Und da gibt's eine Riesengruppe dabei, echter Wendeopfer. Ja, Wendeopfer in der Form, als das, ja, sagen wir mal, ich konstruiere mal, also sagen wir mal, sie war Chemieingenieur und er war Chemieingenieur, beide wohnen in Halle-Neustadt. Und die Frauen sind komischerweise viel flexibler. Ja, die Frau hat dann meinetwegen eine ABM gekriegt, ist in den sozialen Bereich reingekommen, hat dann später Fernstudium Sozialpädagogik gemacht. Oder und Fati war bockig und ich bin immer ausgezeichnet worden und war Schichtleiter. So, und jetzt möchte ich das auch wieder sein. Ja, und wurde es nicht. Und naja, und der wurde, und Fati wird dann immer stiller und keiner in der Familie, weil sie alle zu tun haben, weil sie alle zu basteln haben an ihrem Weg, merken nicht, dass der depressiv ist mittlerweile, ja. Und dann irgendwann komme ich und wundere mich, dass die Familie sich wundert, dass der A, Alkoholiker geworden ist, B, sich aufgehängt hat oder C, irgendeine Krebssorte bekommen hat, die auch mit, was mit Depression vielleicht unter Umständen zu tun hat und so, ne? Oder ein Herzinfarkt oder alles zusammen. Also das gab eine riesengroße Gruppe in dieser Richtung und auch eine andere Gruppe, die sozusagen voll durchgestartet sind und die dann zum Beispiel dadurch, dass sie dann sozusagen, nachdem sie ja was aufgebaut haben, in die Wüste geschickt wurden, weil der Spross aus dem Westen nun die Firma übernimmt, vom Oberboss, der von drüben aus das alles eingerührt hat, und die dann schlicht und einfach an der Kränkung sterben. Ja, wie immer auch die Kränkung sich dann tödlich auswirkt. Ne?
Haben Sie diese DDR, und das haben wir ja zumindest auch im Nachgang, auch die, unsere Gespräche zeigen das, dass es gar nicht so wenig Leute gegeben hat, die, wenn sie involviert waren in diese Umbruchszeit, im Sinne von Opposition und denjenigen, die dann aktiv geworden sind und an den verschiedenen, ja, durchaus auch eingerichteten runden Tischen Platz genommen hatten und an so eine Art Reformierbarkeit der DDR, des Systems geglaubt haben oder aber das zumindest gehofft haben. Wie ist Ihnen das, wie haben Sie das gesehen? Haben Sie die DDR für reformierbar gehalten, das System?
Nur unter der Bedingung, dass die Grenze geblieben wäre. Dann wäre es reformierbar gewesen. Aber in dem Moment, wo die Grenze offen war, da war mir völlig klar, das geht alles im Bach runter. Hm. Ja, denn die Leute werden schlicht und einfach, die bleiben doch nicht blauäugig stehen, um dann sozusagen mit Christa Wolf gemeinsam einen neuen Staat aufzubauen und trotzdem eben, sagen wir mal, die nächsten 15 Jahre, die vielleicht die letzten ihres Lebens sind, nicht genug Geld zu haben, um dem nun endlich mal nach Mallorca zu fliegen und so weiter und so fort. Mir war das völlig klar, dass das so sich in dieser Richtung gehen wird. Und mir war eigentlich auch klar, dass für alle miteinander paar nette Probleme auf einen zukommen. Und mir war auch klar, dass auf mich diese Probleme zukommen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren einen Roman geschrieben, der viel auch mit dieser Thematik zu tun hat. Und ich habe immer, da spreche ich immer, das ist ein Schelmroman, da spreche ich immer von Staatsschriftsteller. Ich war mir natürlich klar, dass der Staatsschriftsteller eben nicht mehr, dass es den nicht mehr geben wird, ja. Und dass ich im Grunde genommen entweder sozusagen die Schreiberei erstmal eine Weile, aber Gott sei Dank, also ich sagte es vorhin schon mal, ich bin Gott sei Dank ein Mensch, der in jedem eine Herausforderung sieht und es auch gleich interessant findet. Und als, sagen wir mal, die anderen Kollegen meinetwegen noch bockig rumsaßen und da fuhr ich schon einen Wagen für behinderte Kinder, ja, und dann war ich wieder Rettungssanitäter, weil von meinen ganzen Berufen war der einzige Krisenfeste der Rettungssanitäter. Und egal, ob nur Wende oder nicht, oder Sozialismus oder Kapitalismus, überall wird gestorben, überall wird Rettung benötigt. Und da fand ich, sagen wir mal, mein Platz auf dem Blaulichtwagen eigentlich dem Ding angemessen.
Das klingt alles in einem sehr abgeklärt, also so die Analyse und dann den Umgang damit versucht. Wie würden Sie das so werten oder wie haben Sie das gewertet? So diesen Zusammenbruch der DDR, das, was dann erst hat es irgendwie kaum, alle waren überrascht, da die Bewegung wurde immer stärker. Überrascht war man auch, dass der Staat sich ja dann doch weitgehend zurückgehalten hat, trotz Beispiel Tiananmenplatz am Beginn des Jahres 1989 und auch des Umgangs der DDR-Offiziellen damit. Die haben das ja so dargestellt, als wenn das entweder nur halb passiert wäre oder aber die wahre Konsequenz gewesen ist, die richtige Konsequenz. Und dann kam der Mauerfall, ratzbatz, und eigentlich auch schon ganz schnell die Währungsunion und die Wiedervereinigung, die sogenannte. Wie haben Sie das für sich gewertet so?
Ja, also sagen wir mal so, das ist ja die Diskussion über Ostalgie und weiß der Teufel was. Sagen wir mal, natürlich, es ist doch völlig natürlich, dass das, was beispielsweise Heimat ausmacht, das ist ja nun nicht nur unsere Städte und Dörfer und so weiter und so fort, sondern Heimat ist eben auch, der Kiez ist eben auch, soziale Beziehungen, die gelernten sozialen Beziehungen, Interaktionen und so weiter und so fort, dass das natürlich dann erstmal fehlt, wenn zum Beispiel der Ton erstmal viel rauer wird und man auch auf Exemplare von Menschen trifft, die bis dahin hinter dem Zaun gewohnt haben und die eine völlig andere Sozialisierung hinter sich haben und man plötzlich merkt, man steht einer Gruppe von Menschen gegenüber, die du nicht mehr, du verstehst zwar die Sprache, ja, aber alles, was dahinter steht, ist schwer zu verstehen. Ich meine, ich bin ein belesener Mensch. Ich hab immer Westen geguckt. Ich habe mir mit großer Aufmerksamkeit die Fernsehspiele und so weiter angeguckt. Ich dachte, ich bin so einigermaßen gut drauf eingestellt. Aber heute noch ist es so. Ja, wir sind 20 Jahre später. Ich begreife jede bei einer Grabrede. Ja, ich begreife jede DDR-Biografie. Da brauche ich bloß ein paar Stichworte zu hören, da sehe ich es vor mir, weiß ich es, Umfeld, Gefahren etc. pp. Aber wehe, und das passiert ja nur immer öfter, es kommen ja auch sozusagen von Wessis rüber, machen hier Karriere und holen beispielsweise ihre alten Eltern nach. Und die sterben dann hier. Und plötzlich muss ich so eine Biografie erfahren, ja. Ich fühle mich da sowas von unsicher, ja. Also, weil die sagen dann meinetwegen auch nur Reizworte oder irgend sowas. Und bei allen aus der Runde, die aus dem Westen kommen, da wissen die, wie das einzuordnen ist, ja. Und entweder ich muss nachfragen oder ich gebe dem nicht die entsprechende Bedeutung, weil ich gar nicht durchschaue, was das in der Jugend, meinetwegen in den 50er Jahren, für denjenigen bedeutet hat und so. Ja, und diese, sagen wir mal, diese Unsicherheit, ja, deswegen bin ich zum Beispiel auch nie, auf die Idee gekommen, ich wäre maximal nach der Wende auch innerhalb der ehemaligen DDR umgezogen, weil ich, den Stallgeruch gekannt hätte. Und man braucht ein bisschen, um einigermaßen sich sicher durchs Leben zu bewegen, ist es natürlich leichter und besser, wenn man den Stallgeruch des Gegenüber kennt, ne?
Was hatten die Zeit, Sie haben gesagt, Sie haben sich dann relativ schnell entschlossen, den festen Job, also das, was Sicherheit geboten hat, was auch gebraucht wurde, den Rettungssanitäter also auch zum Lebensunterhalt zu machen. Gab es Momente, in denen Sie sich selbst auch aus diesem ja noch relativ offenen Enden habenden Moment der Maueröffnung und danach ja die Zeit, die so eine Zwischenzeit war. Es gab ja die alten Regeln nicht mehr so richtig und die neuen waren noch nicht da. Haben Sie da so Ideen entwickelt, was jetzt das auch für Sie heißen könnte, für den neuen Abschnitt Biografie von Konrad Potthoff?
Ja, mir war erstmal klar, dass ich, dass es mit, sagen wir mal, in dem Maße, wie es bisher gewesen war, mit Literatur vorbei ist. Ja, also und ich hatte auch nie keine so richtige Lust zu diesem Zeitpunkt den Gedanken zu verfolgen, dass ich mich nur wieder ganz hinten anstelle und wieder da von ganz unten fange. Da, und aber Gott sei Dank, wie gesagt, ich bin ja beweglich genug, um immer auch andere Dinge interessant finden zu können. Und sagen wir mal, gab es so viel Interessantes und Aufregendes. Also ich habe zum Beispiel noch mal auf der Schulbank und noch mal meinen bundesdeutschen Rettungssanitäter machen, ja, und aber das war alles aufregend. Ich habe zum Beispiel 4 Wochen bin sozusagen schnell besohlt worden als Hilfshebamme und solche Sachen, ja, also also das war alles so spannend und so aufregend. Und ich habe mir gesagt, Herr Gott, nochmal, ist okay, da lebst du eben halt jetzt erstmal. Und um ehrlich zu sein, das war für mich sogar eine persönliche Befreiung. Denn als ich dann in den 80er Jahren sozusagen Staatsschriftsteller war, da habe ich manchmal so mich erwischt, dass ich meinetwegen vor dem Spiegel stehe und sage, Scheiße, jetzt musst du, bis du Rentner wirst, wenigstens alle 2 Jahre mal so tun, als würdest du ein Buch schreiben, von dem du keine Ahnung hast, was du reinschreiben sollst, keine Ahnung, ist das langweilig, ja. Und insofern war das für mich wirklich, also sagen wir mal zum Beispiel, da habe ich damals auch überlegt, ja, wäre doch wieder Rettungssanitäter oder so, aber das wäre nun wieder damals dann nicht mehr gegangen. Und insofern war die Wende für mich persönlich eine Befreiung, weil ich nochmal ganz individuell nochmal aufregende Dinge machen konnte, die mir sonst nicht gegeben gewesen wären. Ja, denn ich habe dann das Künstlerhaus aufgebaut und diverse Vereine und es war wieder wie beim Turm, ja, ich konnte insgesamt habe ich da vor 350 Leute Verantwortung getragen in irgendeiner Form und ja, es war alles aufregend, es war alles spannend, ja. Hm.
Und hat ja auch ein bisschen damit zu tun, Sie haben das jetzt individuelle Freiheit genommen, aber trotzdem, ja, offensichtlich waren Sie aus der sehr vereinzelten Person des Schriftstellers wieder so sehr gesellschaftlich wirksam. Mit der Schaffung des Künstlerhauses 188 und der Geschäftsführung dort, da ging es ja mehr als um Sie als Person, ne, bei der ganzen Sache.
Man sollte da wirklich, also sagen wir mal, natürlich, es geht ja auch darum, dass ich erstmal sozusagen subjektiv reflektiere über das, was, aber die Einmischung war auch bei mir immer da. Also so ist es nicht. Ich habe mit Peter Sodann 5 Minuten nach der Angst den ersten Verein, das war noch zu DDR-Zeiten, da kam noch der damalige Oberbürgermeister, der Sozialistische, noch zu uns ins Neue Theater. Ich habe mit Peter Sodann den Verein Rettung der Kultur in Halle gegründet. Das war der erste Verein überhaupt oder irgend sowas. Und wie schon gesagt, da kam der Oberbürgermeister, um uns die Urkunde zu erreichen. Ne? Und da haben wir dann tapfer die Kultur gerettet, indem wir zum Beispiel die Bauleitung gestürmt haben von dem neuen Kulturhaus, das da in die Baugrube am Alten Markt gebaut werden sollte. Und die Bauleitung saß im Friedemann-Bach-Platz und wir sind, Peter Sodann und ich sind da sozusagen rein und haben die Arbeit dort abgebrochen. Und später dachte ich mir dann, naja, Peter Sodann hatte vielleicht Schiss, dass er nicht mehr genug Geld für seine Kulturinsel bekommt, wenn das Ding baut. Naja, sagen wir, oder während der Wende bin ich mit einem Kollegen durch die Parteizentralen der Blockparteien gezogen, die schon alle dabei waren, sich mit Kleidgel einzuschmieren und dann in die ähnlich heißenden Parteien reinzuschlüpfen. Und wir haben denen noch tapfere Pamphlete vorgelesen oder in der Freiheit, da hatte extra die ganze Redaktion sich freigenommen. Und wir saßen alle um der Chefredakteur und guckten uns strafend an und wir haben dann vorgelesen, wobei der Kollege und ich dann als nächstes angesprochen wurden, ob wir nicht Redakteure in der Freiheit werden wollen. Und der andere Kollege hat es gemacht. Naja, und ja, also sagen wir mal, so ist es nicht. Ich habe nicht die ganze Zeit introvertiert auf irgendein kleinen Herzhäuschen gesessen und habe sozusagen Dünnpfiff wegen der Wände gehabt. Nee, ich war schon mittendrin. Hm. Ja, aber sagen wir das, aber für mich im Nachhinein sind das die netten Episoden und nicht unbedingt, was mich nun tiefer bewegt oder so.
Mhm. Das alles fußt ja aber auf einer Sache, die zumindest in der Zeit sehr wesentlich gewesen ist für viele, nämlich das Gefühl, jetzt auch tatsächlich Veränderungen selbst bewirken zu können durch Engagement, durch ich mach das jetzt und mal gucken, wie weit ich komme. Und das war ja so eine sehr große Energie, ob die jetzt privat kommerziell war, im Sinne von, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen auf, oder eben irgendwas, was ein bisschen stärker in die Gesellschaft wirken konnte. Ja. An welcher Stelle haben Sie gemerkt, dass das jetzt aber auch wieder in geordnete Bahnen kommt und dass diese Gründerzeit sich strukturiert?
Naja, also ich habe das in so viel abstrakten, nee, Quatsch, in so viel unterschiedlichen Situationen gemerkt. Also das kann man kaum vertiefen, ja. Also ich meine, was wir uns für abenteuerliche Projekte da in dem Konglomerat von Vereinen, dem ich vorstand und die ich gegründet habe, was wir da teilweise veranstaltet haben und nur veranstalten konnten, weil wir ein bisschen schneller als die Verwaltung waren. Aber dann rollte die Welle zurück, so 95, 96. Da machte das auch alles keinen Spaß mehr. Ja, also wenn wir da, sagen wir mal, Projekte, die fast einen Millionenumfang hatten, plötzlich nochmal aufreißen muss, weil sich eine Quittung gefunden hat von einem Radiergummi, obwohl gar keine Sachmittel in dem Projekt drin waren, ne, und nun umwidmen das Ganze in Eigenmittel und das mal eine Million oder irgend sowas, ja, da sagst du dir, da kam man, zumindest ich, aber auch andere an einem Punkt, nee, es macht keinen Spaß mehr. Ja, also das, wenn du sozusagen ein Projekt sozusagen entwirfst und dir einfallen lässt und ausarbeitest und schon mit dem Wissen, dass es am Ende nach 4-5 Jahren nur Ärger geben wird, ja, indem, sagen wir mal, die Abrechnung wird vielleicht noch, funktioniert vielleicht noch, aber dann kommt noch mal eine Nachkontrolle und plötzlich geht der ganze Mist wieder los, da verlierst du schlicht und einfach die Lust, ja. Also das hat mich dann wirklich gelähmt und ich bin dann 2000 eigentlich dann konsequent aus dieser ganzen Geschichte raus und habe versucht, wieder in einen Bereich reinzukommen, wo, sagen wir mal, die Verantwortung, ja, wo ich für mich hauptsächlich verantwortlich bin. Sagen wir mal, ich hatte ja Erfolgserlebnisse, ich hatte große Erfolgserlebnisse. Mir ist es wirklich gelungen mit den Projekten, in denen ich den Leuten auch viel Freiheiten gelassen habe, dass viele von ihnen tatsächlich dann in Arbeit gefunden haben oder sich neu orientiert haben. Ja, beispielsweise Künstler, ja, die dann meinetwegen in die Ergotherapie eingestiegen sind oder sowas, ne. Denn in diesem hohen Maße Freiberuflichkeit wie zu DDR-Zeiten, das war nicht mehr möglich. Oder man definiert Freiberuflichkeit anders, wie ich das tue. Wenn man mich nach meinem Beruf heutzutage fragt, dann sage ich, ich stehe einem freiberuflichen Gemischtwarenladen vor. Ja, also ich bin als Journalist tätig, ich bin als Schriftsteller tätig, ich bin als Grabredner tätig, ich bin ehrenamtlich Notfallseelsorger. Dann habe ich jetzt auch noch an der Hochschule in Magdeburg da irgendwie so eine Lehrveranstaltung gemacht. Also, wie es kommt, ja, also ich muss zuschlagen, wie es kommt. Ich vermeide den Ausdruck Wende. Ich muss ja, sagen wir mal, sehr viel den verwenden, da gerade bei den Grabreden beispielsweise, sagen wir, natürlich ist das immer ein Bruch, ja, ein biografischer Bruch. Und also, aber ich sage, die Ereignisse 89, 90 oder sowas. Hm. Ja, und damit denke ich, dass ich für mich da auf der sicheren Seite bin. Denn was heißt denn Wende? Das ist einfach sozusagen zu kurz gesprungen. Ja, denn im Grunde genommen, wer vorneweg noch einen Wurmfortsatz im Bauch hatte, der hatte danach auch noch einen Wurmfortsatz im Bauch. Also unsere Körperlichkeit hat sich auch nicht gewendet. Also es hat sich auch nicht viel gewendet. Man steigt noch vorwärts in die Straßenbahn und nicht rückwärts. Und also Wende, das klingt so. Oh, und es ist anders. Es ist schlicht anders geworden. In verschiedenen Bereichen mehr und in anderen weniger. So, Bums. Na, aus.
Von den letzten Tagen komplett ausgebrannt. Warum tue ich mir das an, sitze vor der weißen Wand. Der Rechner fährt hoch und ich schau ihn dabei zu. Schon wieder neue Updates und wieder neue News.
Schönes Wetter heute, soll die Woche so bleiben.
Sagen sie mit Freude und ich will nur noch schweigen. Bitte quatsch mich nicht voll, ey, was habt ihr gefragt? Ja, war in Ordnung, Wochenende hängt mir nach. Hahaha, was für ein Spaß. Und jetzt haltet eure Fressen, push mich auf mit rezeptfreien Medikamenten. Hau alles in den Kaffee und ich glaube, ich muss brechen. Sie hören nicht auf mit Sprechen und ich schenke ihnen ein Lächeln. Fühl mich wie ein Tier, was nicht mehr existiert. Und ich stache auf den Bildschirm und hoffe, dass was passiert, dass die Welt untergeht. Oder jemand bricht das Gitter auf, doch das Rad dreht sich weiter und ich lauf und lauf. Alltagsdiskriminierung zur Fütterungszeit. Will was dagegen setzen, bin dafür noch nicht bereit. Was für ein Scheiß, und die Zeit vergeht nicht. Ist doch alles zum Kotzen, komm wir fliehen aus dem Käfig. Lass die Affen aus dem Zoo, ich schlag alles kurz und klein. So wollte ich nicht sein, warum sperre ich mich ein? Jetzt mach ich Schluss mit allem. Ihr könnt euch alle mal ficken, doch hat schon Sinn geschafft. Nun werde ich wieder hier sitzen.
Lass mich raus, ich will raus, gefangen in der Nacht.